das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Zu den Tagesthemen am Pfingstmontag. Wie kann sich der Mensch gegen die Maschine, genauer gegen die künstliche Intelligenz, verteidigen? Eine Frage, mit der sich Papst Leo XIV. Intensiv beschäftigt in seinem ersten großen Lehrschreiben, der Enzyklika, die er heute präsentiert hat. Man könnte sie mit einer Regierungserklärung vergleichen, die der US-amerikanische Papst nach etwa einem Jahr im Amt abgegeben hat. Schon in der Vergangenheit haben Päpste mit Enzykliken auf bemerkenswerte gesellschaftliche Entwicklungen reagiert. Ob Leo mit seiner Warnung vor den Risiken durch KI für die Menschheit eine neue Debatte über den Umgang mit künstlicher Intelligenz anstoßen kann? Aus Rom, Tillmann Kleinjung.
Die Szene hat etwas von einer Vorlesung. Papst Leo präsentiert seine erste Enzyklika in der schmucklosen vatikanischen Synodenaula. Volle Konzentration im handverlesenen Publikum. Leo versucht, die KI nicht grundsätzlich zu verteufeln, blickt aber mit einer großen Portion Skepsis auf die Technologie. Seine Sorge, dass die, Zitat, großartige Menschheit unter die Räder kommt. Künstliche Intelligenz muss entwaffnet werden. Das Wort ist stark, ich weiß, aber bewusst gewählt. Weil dieser Moment Wörter braucht, die Aufmerksamkeit erregen, das Gewissen wachrütteln und Wege in die Zukunft der Menschheit aufzeigen können. Dass ein Papst eine Enzyklika selbst vorstellt, das gab es noch nie. Außerdem ungewöhnlich, neben dem Papst nimmt auch der KI-Entwickler und Unternehmer Christopher Ohler auf dem Podium Platz. Der Kanadier ist mit dem Unternehmen Anthropic zum Milliardär geworden, sieht aber neben den Chancen auch die Risiken der KI-Technologie und verdankt diesem kritischen Blick wohl die Einladung nach Rom. Wir brauchen informierte Kritiker, die den Laboren sagen, wenn wir versagen. Moralische Stimmen, die dem Druck der Anreize standhalten. Leo fordert etwas, das in der Welt vieler US-Tech-Konzerne nicht gewollt und nicht vorgesehen ist: Regeln. Technologische Entwicklung müsse sich an den Kriterien der Menschenwürde und des Gemeinwohls messen lassen, verhindern, dass Menschen durch, wie Leo schreibt, undurchsichtige Algorithmen benachteiligt werden. Auch im Krieg. Mich erreichen beunruhigende Stimmen über autonome Waffensysteme, die sich praktisch jeder menschlichen Kontrolle entziehen und kaum noch wirksam regulieren lassen.
Kein Algorithmus ist moralisch in der Lage, einen Krieg zu führen. Und wir sehen schon, dahinter stehen immer Personen, stehen Menschen. Und denen nahezubringen, sozusagen, aus welchem Wertegerüst und aus welcher Wertehaltung macht ihr das eigentlich, das wäre eigentlich wichtig.
Am Ende war es keine Theologievorlesung. Die erste Enzyklika dieses Papstes richtet sich eben nicht nur an Katholikinnen und Katholiken, sondern ausdrücklich an alle. Urbi et Orbi, an die Stadt und die Welt.
Zu Tillmann Kleinjung in Rom. Tillmann, heute war ja auch ein Vertreter der Tech-Riesen, Christopher Ohler von Anthropic, dabei. Welche Botschaft sollte damit gesendet werden?
Ja, diese Tech-Riesen werden ja in dem Text von Papst Leo sehr kritisch angesprochen. Da wird die fehlende Kontrolle kritisiert, die fehlende Ethik, dass man die KI einfach sich selbst überlässt. All das wird angesprochen. Und da ist die Botschaft von Papst Leo eine eindeutige. Wir reden nicht nur über die, sondern wir reden mit denen. Und darin besteht natürlich auch ein gewisses Risiko, dass Anthropic das auch so ein bisschen als päpstlichen Segen verstehen kann. Seht her, wir sind die Guten. Aber es gibt auch Schnittmengen, inhaltliche Schnittmengen zwischen Anthropic und Papst Leo. Beide liegen mit der US-Regierung über Kreuz. Anthropic, weil man seine KI dem US-Verteidigungsministerium verweigert hat, dass es für autonome Waffensysteme einsetzen wollte. Und deshalb sagt Trump zu Anthropic, die sind links, die sind woke. Und dass er ähnlich über Papst Leo denkt, wissen wir spätestens seit der Auseinandersetzung nach Ostern. Mhm.
Den Einsatz von KI-gesteuerten Waffensystemen sieht der Papst kritisch. Richtet sich seine Kritik damit speziell gegen die USA und Präsident Trump?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Also man findet das Wort US-Regierung oder Trump überhaupt nicht in dieser Enzyklika. Aber beide dürfen sich natürlich angesprochen fühlen, weil was Papst Leo kritisiert ist, dass Vor allem auch aufgrund von KI-gestützten Waffensystemen die Hemmschwelle, Gewalt und Krieg als Mittel der Konfliktlösung einzusetzen, immer weiter sinkt. Und das wird in diesem Text sehr, sehr klar kritisiert. Das ist ja auch so ein bisschen das Leitmotiv seines Pontifikats. Er warnt ja immer wieder, dass Gewalt und Krieg selbstverständlich sind und fordert diplomatische Wege der Konfliktlösung.
Vielen Dank, Tilman Kleinjung. Danke nach Rom.
Gerne.
Am heutigen 25. Mai feiern die USA ihren Memorial Day, ein großer patriotischer Feiertag zum Gedenken an im Krieg gefallene US-Soldaten. US-Präsident Trump legte heute einen Kranz nieder und erklärte vorher zum Krieg mit Iran, dass die Verhandlungen zu einem möglichen Friedensabkommen wohl noch dauern würden. Außerdem, so Trump, sollten sich auch andere muslimische Länder beteiligen und so auch ihre Beziehungen zu Israel normalisieren. Tja, von Normalität ist die Golfregion noch weit entfernt. Und doch beginnt dort nun der Hadsch, die muslimische Pilgerfahrt ins saudi-arabische Mekka. Trotz des Kriegs in der Region sind schon jetzt etwa 1,5 Millionen Menschen angereist. Ramin Zina.
Rund um die Stadt Mekka Flugabwehrsysteme. Bilder veröffentlicht vom saudischen Verteidigungsministerium. Kronprinz bin Salman lässt zudem eine Militärparade abhalten. Die politische Botschaft der Saudis als Hüter der heiligen Städten Mekka und Medina schütze man die Pilger auch in Zeiten des Krieges am Golf. Der Einsatz aller Zivilschutzkräfte innerhalb der heiligen Stätten stellt sicher, dass eine schnelle Reaktion auf jede Situation oder jeden Notfall möglich ist. Pilgerfahrt in Zeiten militärischer Spannungen. Der Iran feuert in diesen Tagen keine Raketen. Er schickt Pilger. Rund 30.000 Gläubige aus dem Iran dürfen nach Saudi-Arabien einreisen. Insgesamt sind rund 1,5 Millionen Muslime aus aller Welt in die Geburtsstadt des Propheten Mohammed gekommen. Für viele ein bewegender Moment, den Koran zu lesen, mit Blick auf die Kaaba, das zentrale Heiligtum des Islam. Als ich die Kaaba zum ersten Mal sah, war ich sprachlos, einfach wow. Eine Herausforderung bleiben die extremen Temperaturen. Bei 44 Grad sollen Kühlsysteme helfen, ebenso ausreichend Wasser und Datteln. Vor 2 Jahren starben während der Pilgerfahrt mehr als 1.300 Menschen infolge der Hitze. Und doch glauben Milliarden Muslime weltweit, einmal im Leben nach Mekka zu reisen, gehört zu ihrer religiösen Pflicht. Für viele aber wird das immer schwieriger. In Ägypten wartet Familie Haridi seit Jahren vergeblich auf ein Hadsch-Visum. Mehrfach haben sie an der digitalen Lotterie teilgenommen, bislang ohne Erfolg. Und selbst mit Visum wäre die Reise für sie inzwischen kaum bezahlbar. Die Preise sind zuletzt stark gestiegen. Ich höre von astronomischen Summen. Man sagt, die Hadsch-Lotterie kostet mittlerweile pro Person mehr als 4.000 Euro plus Flugtickets. Viel zu viel. Ihr Mann Tarek fährt Taxi in Kairo. Gerade einmal 250 Euro verdient er im Monat. Es scheint, als bliebe die Reise nach Mekka für den 60-Jährigen ein unerfüllter Traum. Der Hadsch ist zu einem Luxus geworden, obwohl es eine der 5 Säulen des Islam ist. Für Menschen wie mich ist er mittlerweile unmöglich. Trotz hoher Kosten, Hitze und Kriegssorgen, für die Pilger, die es nach Mekka geschafft haben, geht in diesen Tagen ein Lebenstraum in Erfüllung.
Es mag für einige ein naheliegender Gedanke sein. In einer Welt des Spitzensports, in der ohnehin heimlich gedopt und manipuliert wird, um zu triumphieren, wäre es da nicht eine gute Idee, den Betrug einfach zu erlauben und damit Gerechtigkeit für alle zu schaffen? Bei den Enhanced Games, den sogenannten erweiterten Spielen in Las Vegas, fand vergangene Nacht genau das statt. Doping-Spiele mit Spitzenprämien. 42 Athleten traten in verschiedenen Disziplinen an, versorgt mit leistungssteigernden Substanzen wie Testosteron oder Wachstumshormonen. Die Sponsoren der Veranstaltung hatten reihenweise Weltrekorde erwartet. Doch davon gab es in Las Vegas gerade mal einen. Shafah Larai.
Auf einen Moment wie diesen haben die Veranstalter gewartet. Ein Weltrekord, der nicht offiziell anerkannt wird. Für den Sieger gibt es $1 Million. Es bleibt der einzige Weltrekord an diesem Abend. Las Vegas, hier finden die Spiele statt. Seit Monaten nehmen die Athletinnen und Athleten Wachstumshormone, Testosteron oder Anabolika. Alles unter ärztlicher Aufsicht, sagen die Veranstalter in den sozialen Medien. Zwei der Mitbegründer sind deutsche Krypto- und Biotech-Investoren. Sie argumentieren, bei ihnen sei Doping wenigstens transparent. Die Hälfte aller Athleten gibt zu, verbotene Substanzen zu nehmen. Und nur 1% wird erwischt. Das bedeutet, jeder Zweite betrügt und kommt davon. Diese Zahlen sind nicht überprüfbar. Dass die Doping-Dunkelziffer ein Problem ist, ist unbestritten. Bei der Veranstaltung wird permanent mit dem enormen Preisgeld geworben. 1 Million für einen Weltrekord, 250.000 für einen ersten Platz. Das hat auch den deutschen Schwimmer Marius Kusch gelockt. 2019 war er Europameister und jetzt ist er hier.
Wenn man aus dem olympischen Sport kommt, du musst in der absoluten Spitze sein, 1%, du musst Goldmedaillen immer wieder über mehrere Jahre gewinnen, dann kann man sich eventuell ein finanzielles Polster aufbauen. Aber in der Situation, in der ich bin und in viele andere sind, die Realität ist, dass man mehr oder weniger selbstfinanziert ist.
Unter den 42 Athleten sind ehemalige Olympioniken, viele über 30 und seit Jahren raus aus dem Spitzensport. Kritiker wie der Olympiateilnehmer Joscha Salchow finden das Konzept verantwortungslos.
Doping ist gefährlich. Du setzt am Körper dein Risiko aus, wo du nicht weißt, was nachher passiert. Es gibt keine Referenzwerte dafür, wie viel von einer Substanz sollst du nehmen oder wie auch immer. Das ist ja alles nachher irgendwie nach Trial and Error.
Hinzu kommt, hinter den Enhanced Games steht ein milliardenschweres Geschäftsmodell. Auf der Webseite können die Präparate gekauft werden. Investoren wie der Tech-Milliardär Peter Thiel und Trumps Sohn Donald Jr. finanzieren die Enhanced Games und setzen auf den Markt der Leistungsoptimierung.
Nachher ist das Geld einfach nur dazu da, um die Athleten dort reinzulocken, um über diesen Weg dann eine Rechtfertigung für die späteren Verkäufe der leistungssteigernden Mittel oder was auch immer man dann verkaufen möchte über die Seite der Enhanced Games. Darum geht es eigentlich.
Nach einem halben Tag ist das Spektakel wieder vorbei. Ob die Spiele wiederholt werden, ist wohl noch offen.
Fragen wir nach bei Hajo Seppelt, unserem ARD-Doping-Experten. Hajo, warum hat es eigentlich nicht jede Menge Weltrekorde gegeben, sondern nur einen?
Ich würde mal sagen, die Veranstalter, die haben versucht, die Öffentlichkeit für dumm zu verkaufen. Denn es ist natürlich komplett blödsinnig und utopisch zu sagen, naja, jetzt dope ich mal 3 Monate und dann mal gucken, was bei rauskommt. Sondern die Art Superpille ist dann quasi im Einsatz. Das ist natürlich Quatsch. Wenn man richtig trainiert und das über einen langen Zeitraum und das begleitet beispielsweise mit anabolen Steroiden, also Anabolika, die auf der Verbotsliste stehen, oder wenn man Wachstumshormone nimmt, auch verboten, und das über einen längeren Zeitraum im Training macht, dann kann das einen Effekt haben. Hier gab es ja auch eine Reihe von Athleten, die schon längst zurückgetreten sind und die deshalb auch keine Gefahr liefen, dass sie aus dem olympischen Sport ausscheiden, dass sie gesperrt werden, weil sie sind ja gar nicht mehr aktiv dort. Insofern können sie auch nicht gesperrt werden. Aber von denen dann und dann mit gerade mal 3 Monaten zu erwarten, dass die plötzlich Wunderleistungen erzielen, das ist Blödsinn. Das Ganze war für mich eine riesengroße Propagandashow. 22 Wettbewerbe, Disziplinen über mehrere Stunden verteilt, viel Langeweile dazwischen und vor allem eben nicht das, was sie versprochen haben, die Veranstalter, nämlich riesengroße, tolle Leistungen, Weltrekorde, die sind ausgeblieben.
Hm. Hajo, wird es solche Spiele öfter geben oder war das jetzt eine Eintagsfliege?
Vor 2 Jahren ist dieses Ereignis ganz groß angekündigt worden. Das sind die alternativen Olympischen Spiele. Da ging man natürlich davon aus, das wird ein Mega-Event. Das wird ein paar Tage, wenn nicht sogar Wochen dauern. Und in ganz vielen Sportarten ist es zusammengeschrumpft auf wenige Stunden in Las Vegas an einem Tag. Und da hat sich schon gezeigt, dass es am Anfang zwar der angebliche Tiger war, der wurde zum Bettvorleger. Und ich würde sagen, für die Zukunft ist er ein Rohrkrepierer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das groß Sinn macht, das weiterzumachen. Vielleicht, weil das nötige Kleingeld im Hintergrund da ist, wird es doch passieren. Aber ich kann nur sagen, Obacht, Vorsicht. Denn zwar werden die Athleten, die dort angetreten sind, jetzt angeblich in der nächsten Zeit noch umfangreich weiter kontrolliert, ob sie möglicherweise kurzfristige oder langfristige Schäden haben. Aber irgendwann läuft auch das aus und vor allem werden ja auch noch Medikamente, Dopingmittel verkauft über den Online-Shop an viele Menschen in der Welt und bei denen ist kein Arzt zugange. Was sendet das für eine Botschaft für den Sport, für Athleten, vor allem aber auch für Kinder und Jugendliche, die möglicherweise glauben, naja, nur wenn ich Dopingmittel nehme, dann kann ich im Sport erfolgreich sein. Ich finde, das ist fatal.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Hajo Seppelt, Dankeschön.
Bitte gerne.
Den letzten freien Platz in der Fußball-Bundesliga hat sich am Abend der bisherige Zweitligist Paderborn gesichert. Im Rückspiel der Relegation gegen Wolfsburg gewannen die Ostwestfalen zu Hause 2:1 nach Verlängerung. Der VfL steigt in die zweite Liga ab. Außenseiter Paderborn hingegen feiert das Comeback in die erste Liga. Paderborn hatte bereits 2014 und 2019 den Sprung ins Oberhaus geschafft, stieg aber beide Male direkt wieder ab. Ja, und zum Eishockey. Bei der Weltmeisterschaft in Zürich kann die deutsche Nationalmannschaft auf den Einzug ins Viertelfinale hoffen. Am Abend besiegte sie Großbritannien mit 6:3. Ob es mit dem Einzug in die nächste Runde aber wirklich klappt, das hängt auch von den Ergebnissen in weiteren Spielen der Gruppe A morgen ab. Tom Scheunemann fasst das Spiel der Deutschen zusammen.
Noch gibt es eine Mini-Chance aufs WM-Viertelfinale für das DEB-Team. Voraussetzung ist ein Sieg gegen Absteiger Großbritannien. 14. Spielminute, Kapitän Seider auf Karachun, 1:0. Der Auftakt für einen torreichen Abend. Dann sprintet Frederik Tiffels allein aufs britische Tor zu, 2:0. Die Weichen sind gestellt. Nur 16 Sekunden später erhöht Fabio Wagner auf 3:0. Vorlage wieder Moritz Seider, so ging es ins zweite Drittel. Das Umschaltspiel funktioniert weiter gut. Andy Eder, präziser Schuss unter den Querbalken, 4:0. Die Briten versuchen sich zu wehren und haben Erfolg. Robert Daud aus Sheffield, Anschluss 1:4. Deutschland erhöht dann durch Samanski und Gawanka auf 6:1 und wird nachlässig. Zwei Tore machen auch noch die Briten. Endstand 6:3. Nach diesem Pflichtsieg hofft das DEB-Team morgen auf Schützenhilfe der Konkurrenz. Es könnte ein Herzschlagfinale ums Weiterkommen geben.
So, Pfingsten ist vorbei. Und Carsten, wie sieht es jetzt mit dem super Sommerwetter aus? Bleibt das denn vielleicht noch ein bisschen?
Das nehmen wir definitiv mit in die nächsten Tage, also in die ganze Woche. Das Hochdruckwetter bleibt uns erhalten mit viel Sonnenschein und zumindest morgen mit weiter steigenden Temperaturen. Wir erwarten für morgen den heißesten Tag dieser Woche. Wir müssen über Hitze reden und zwar mit Blick auf Europa. Denn nicht nur bei uns war es heiß. In Großbritannien und in Frankreich wurden heute neue Mai-Rekordtemperaturen gemessen. In London Kew Gardens, das ist der Botanische Garten im Westen der Stadt, da gab es 34,8 Grad heute. Der alte Mai-Rekord für Großbritannien lag übrigens bei 32,8. Und im Südwesten Frankreichs, in Osgor, gab es heute sogar 37,1 Grad. Hier in Frankreich lag der alte Rekord bei 36,2. Und gerade mit Blick auf den Westen und Südwesten Frankreichs müssen wir auf die nächsten Tage schauen, denn die Wettermodelle zeigen uns dort weiter steigende Temperaturen. Einige Modelle zeigen sogar für Donnerstag und Freitag Temperaturen bis ran an 40 Grad. Und wir haben immer noch den Frühlingsmonat Mai. Das muss man im Hinterkopf behalten. Bei uns heute übrigens die höchste Temperatur im Süden Baden-Württembergs, im Wald zu Tingen, 33,8 Grad. Aber auch bei uns in Deutschland wird es morgen noch ein bisschen heißer. Dazu folgendes Wetter. Heute Nacht keine einzige Wolke. Morgen dann viel Sonnenschein von einem zumeist wolkenlosen Himmel. Am Nachmittag über den Bergen kleine Quellwolken, ein paar dichtere Wolkenfelder an der Ostseeküste. Dort kann es vielleicht sogar ein paar Regentropfen geben. Die meisten Menschen erleben einen trockenen und sonnigen und heißen Tag. Die Nachttemperaturen liegen bei 9 bis 19 Grad. Tagsüber in der Nordhälfte 25 bis 31, in der Mitte und im Süden 31 bis sogar örtlich 35 Grad am Oberrhein. Mit viel Sonnenschein geht es dann auch am Mittwoch und Donnerstag weiter. Am Mittwoch in den Mittelgebirgen vielleicht einzelne Regenschauer, in den Alpen auch kurze Gewitter. Am Donnerstag ist es trocken. Die große Änderung, die es gibt an beiden Tagen im Nordosten, ist es vorübergehend mal nicht ganz so heiß, während im Süden Deutschlands die Hitze weiter Bestand haben wird.
Herzlichen Dank, Carsten. Danke.
Gerne.
Soweit die Tagesthemen am Feiertagsmontag. Hier im Ersten sehen Sie jetzt ein Konzert von Sopranistin Fatma Said vor besonderer Kulisse. Viel Spaß dabei und bis morgen. Tschüss.